Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Community, willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Wusstet ihr, dass die meisten Menschen nur etwa die Hälfte der empfohlenen Ballaststoffmenge zu sich nehmen, obwohl sie eine zentrale Rolle für Darmgesundheit, Blutzucker und Entzündungsprozesse spielen? Und genau hier liegt das Problem. Wir wissen es eigentlich, aber im Alltag bekommen wir es oft nicht umgesetzt. Und genau das versuchen wir heute zu ändern. Mein heutiger Gast ist Magister Christine Pasterk, Molekularbiologin, Ernährungsberaterin und zertifizierte Darmberaterin. Mit ihrer langjährigen Expertise in Medizinwissenschaften und der Darmdiagnostik bringt sie tiefgreifendes Know-how rund um Mikrobiom, Ernährung und natürliche Ballaststoffe mit. Liebe Christine, großartig, dass du heute bei mir bist.
Ich freue mich auch ganz besonders. Danke für die Einladung.
Starten wir doch bitte direkt mit den Basics. Was genau sind Ballaststoffe und warum sind sie auch aus wissenschaftlicher Sicht so entscheidend für unsere Gesundheit?
Ja, gut, schon damit zu starten. Ballast klingt ja schon einmal nicht so ganz positiv. Im Grunde sind sie aber für uns absolut lebenswichtig, wie du eingangs schon gesagt hast. Ballaststoffe sind Stoffe, die unser Verdauungsapparat nicht verdauen kann, die aber sehr wohl eine wichtige Funktion für uns haben. Zum einen für das Darmmikrobiom, dienen manche als Nahrungsgrundlage, und zum anderen haben sie viele gesundheitliche Auswirkungen auf unseren Darm, auf unseren Stoffwechsel, für unseren ganzen Organismus.
Wenn wir gleich auf die Darmdiagnostik, auf deine Arbeit in dieser Angelegenheit schauen, welche Auswirkungen siehst du konkret bei Menschen, die dauerhaft zu wenig Ballaststoffe aufnehmen?
Ja, also das sind ja leider die meisten. Also es passiert mir wirklich ganz, ganz vereinzelt, dass ich neue Klienten bekomme, die wirklich ausreichend mit Ballaststoffen versorgt sind. Das sieht man an den Ernährungsprotokollen und das sieht man auch an den Auswirkungen im Darm. Das beginnt damit, dass der pH-Wert meistens viel zu hoch ist. Und in unserem Darm wohnen ja hauptsächlich säureliebende Bakterien, das heißt Lactobacillen, Bifidus, alles was milchsauer vergärt und daher mit hohem pH-Wert nicht sehr gut zurechtkommt. Hoher pH-Wert führt dazu, dass Dysbalancen entstehen, dass die Fäulnisflora überwuchert, die Menschen haben dann Blähungen, haben diverse Verdauungsprobleme, Unverträglichkeiten und so weiter. Also es ist eine ganze Kette von Themen, die da auftritt. Aber natürlich, ich habe es angesprochen, für den Stoffwechsel hat es natürlich auch ganz, ganz große Auswirkungen.
In der Theorie wissen viele Menschen, dass Ballaststoffe wichtig sind, und trotzdem hapert es dann in der Umsetzung. Warum ist das aus deiner Sicht so?
Ich glaube, das muss man ganz stark von den einzelnen Personen sozusagen nicht den Fokus auf den Endverbraucher legen, sondern man muss schauen, was wird angeboten. Ja? Welche Nahrungsmittel werden heute vermehrt angeboten? Und wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen, dass wir Getreide zu 85% als Weißmehl auf den Markt bekommen, das heißt Mehl, wo alles, was irgendwie wertschöpfend ist, an Mikronährstoffen, an Ballaststoffen, an wertvollen Fetten, Protein entfernt wurde, überbleibt nur der leblose Stärkekörper und eine Menge Gluten. Das macht auch sehr, sehr viele Probleme heute. Und das ist schon eine große Erklärung. Und das wurde irgendwann in den letzten 100 Jahren eingeführt, weil sich Weiß besser verkauft und weil Mehl ohne Eiweiß, ohne Fettanteil vor allem viel länger haltbar ist für lange Transportwege. Das hat keinerlei ernährungsphysiologischen Mehrwert. Ja? Und da muss man eigentlich ansetzen, aus meiner Sicht.
Aber den industriellen Mehrwert, Stichwort verarbeitete, hochverarbeitete Lebensmittel.
Ganz genau. Und auch wenn ich mir ein Biomehl kaufe, egal von welcher Getreidesorte, es kommt immer darauf an, ist es vollkommen wertig, ist es Vollkornmehl oder ist es nur ein Auszugsmehl, ein weißes Mehl, das eigentlich irrsinnig belastet. Wir sprechen heute von rund 36-40% Fettlebererkrankungen, nicht alkoholische Fettleber. Die Zahlen sprechen da, glaube ich, für sich. Da darf man nicht mehr die Schuld beim Einzelnen suchen. Das ist wirklich ein globales Problem westlicher Industrieländer.
Also 4 von 10 ÖsterreicherInnen haben mit nicht-alkoholischer Fettleber zu kämpfen.
Je nachdem, welche Studie man sich anschaut, es gibt auch vor allem von Deutschland, die haben sehr gute Dokumentation, bessere Daten, lässt sich aber sehr gut auf Österreich umsetzen, ja. Das sind die aktuellsten Zahlen, ja.
Unglaublich. Und Blick aufs Etikett bei einem Produkt, worauf muss man achten? Zum Beispiel beim Mehl?
Beim Mehl wirklich, dass es Vollkornmehl ist, ja, dass ich nicht ein Auszugsmehl habe, dass es keine anderen Zusatzstoffe enthält, was beim Mehl ja weniger der Fall ist, aber sobald das verarbeitet ist zu Backwaren, zu Brot, da muss ich schon mehr auf die Zutatenliste achten, ja, da sind sehr viele Dinge dann drinnen, wie Emulgatoren, verschiedene Zucker, ja, die sich oft unter dem Namen Malz oder diverse Zuckeraustauschstoffe verstecken, für den Endverbraucher nicht so offensichtlich, ja, dass er hier neben dem ohne die schon auf Stärke reduzierten Mehl noch Zucker zu sich nimmt. Einfach damit das Brot brauner wird, damit der Geschmack auch irgendwie ansprechender ist. Es geht um Verkaufszahlen letztendlich, ja. Und da kann man sehr gut drauf achten, aber man muss heute, wenn man mündig ist, wenn man sich selbst bestimmen will über seine Gesundheit, muss man lesen. Da kommt man nicht umhin.
Also auch hier das Reinsubstanzenprinzip, das wir von hochqualitativen Mikronährstoffen kennen, Absolut. Auf die Lebensmittel übertragen und ja. Blick auf die Zutatenliste.
Ja, wir wissen, je weniger verarbeitet Lebensmittel, je weniger prozessiert, desto besser für die Gesundheit. Oder Umkehrschluss. Riesige Studien haben gezeigt, hochverarbeitete Lebensmittel sind schlechter für die Lebenserwartung, für die Lebensqualität als die Wahl qualitativ nicht so hochwertiger Einzelsubstanzen. Ja, das ist wirklich ein spannendes Ergebnis gewesen.
Absolut. Und das Gute ist, jeder von uns hat es täglich selbst in der Hand.
Absolut, das ist die gute Nachricht. Ja. Wenn manche stöhnen bei meinen Klienten, sage ich immer, schau, die Kehrseite davon ist, du kannst selbst bestimmen. Aber es ist nicht einfach. Es wird uns, man kann nicht wie ein Lemming sozusagen alles annehmen, was schön verpackt ist, was vielleicht auch unter einem Bio-Label daherkommt. Auch da ist immer Nachdenken und eigene Entscheidungen gefordert. Und wir treffen täglich rund 200 Entscheidungen, was Ernährung, Getränke anbelangt.
Auch sehr spannend.
Ja.
Lass uns gleich noch tiefer einsteigen in Sachen Ballaststoffe, bitte. Welche unterschiedlichen Arten gibt es denn und warum ist diese Unterscheidung so relevant?
Ja, wir unterscheiden zwei große Gruppen. Wir unterscheiden wasserlösliche und wasserunlösliche Ballaststoffe. Die unlöslichen Ballaststoffe, das sind die Faserstoffe aus Zellulose, Holzstoff, man kennt das zum Beispiel von Selleriestangen, da spürt man sie richtig. Das sind Dinge, die wir unser Verdauungsapparat absolut nicht zerlegen kann, nicht bewältigen kann. Aber sie sind ganz, ganz wichtig zum Beispiel für die Transitzeit des Stuhls, ja. Und wir wissen, dass die Transitzeit, das heißt die Zeit, die der Stuhl braucht oder der Nahrungsbrei, um unseren Verdauungstrakt zu passieren, unmittelbar mit der Darmkrebswahrscheinlichkeit zusammenhängt. Je kürzer die Transitzeit, desto geringer das Darmkrebsrisiko. Ja, wir reden da von Kolonkarzinom, also Dickdarm. Andere Funktionen wären zum Beispiel Bindung überschüssigen Cholesterin, von überschüssigen Zucker. Ja, auch da für den Stoffwechsel eine wirklich große Relevanz. Auch Giftstoffe wären gut von manchen wasserunlöslichen Ballaststoffen gebunden. Dann gibt's, wie gesagt, diese wasserlöslichen Ballaststoffe. Und da sind wir dann jetzt beim Darmmikrobiom angelangt. Wasserlösliche Ballaststoffe sind zum Beispiel Apfelpektin, Geliermittel oder Agar-Agar in den Algen, Psyllium in den Flohsamenschalen oder ganz wertvoll das Beta-Glucan aus Hafer, das kennen doch heute schon einige. Das ist wiederum die Lebensgrundlage für unser Darmmikrobiom. Also damit füttern wir sozusagen unsere guten Bakterien. Ja? Und wenn wir das nicht im ausreichenden Maß haben, dann ist schon nochmal die Basis nicht vorhanden für Darmgesundheit.
Du hast mir ein weiteres schönes Stichwort gegeben, Christine, das Thema Mikrobiom, das Stichwort Mikrobiom. Mhm. Welche Rolle spielen denn Ballaststoffe konkret für unsere Darmflora und was passiert, wenn diese gefüttert wird?
Naja, wie gesagt, wenn sie gut genährt ist, sage ich mal, wenn das Milieu passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder die Basis gelegt, dass unser Darmmikrobiom in Balance ist. Es ist nämlich sehr spannend. Jeder hat ja im Mikrobiom sowas wie einen ganz individuellen Fingerabdruck, die Zusammensetzung des Darmmikrobioms. Aber weltweit, es gibt große Gruppen von Bakterien und die sind eigentlich bei allen Ethnien weltweit, bei gesunden Menschen, liegen die in einem bestimmten Gleichgewicht zueinander vor. Und diese Balance ist einfach entscheidend, ja, für die Gesundheit, auch dafür entscheidend, dass nicht krankheitserregende Bakterien, Pilze, Viren überhand nehmen, ja. Man muss sich vorstellen, unser Darm ist so wie ein Schlaraffenland für Bakterien, ja. Es ist warm, es ist feucht, es kommt ständig Nahrung von oben geflogen und das ist ein heiß umkämpfter Lebensraum. Und wenn unsere nützlichen Bakterien nicht stark genug sind, nicht in der Balance sind, dann ist es leicht möglich, dass andere überhand nehmen. Ja, wie ich vorher erwähnt habe, die Fäulnisbakterien, die potenziellen Krankheitserreger, die gar nicht vielleicht sofort furchtbare, auffällige Durchfallerkrankungen oder was auch immer machen, aber die schon immer so im subklinischen Bereich Toxine ausscheiden, vielleicht auch in anderen Körperregionen Probleme machen und auf eine große Chance warten, wenn das Immunsystem mal flach liegt, dann wirklich ordentlich Gas zu geben. So wie Clostridium difficile kennen vielleicht viele. Das ist ein Keim, der auch bei älteren Menschen mit schwächerem Immunsystem dann zum Beispiel lebensbedrohlich sein kann.
Woran erkennt man denn oder wie stellt man fest, dass man ein intaktes Mikrobiom hat?
Die Frage ist sozusagen, was definiert Gesundheit? Ja? Gesundheit, sagt man in der Ganzheitsmedizin, ist ein Überschuss an Energie, ja. Das merken wir schon mal, wenn die Energie nachlässt, wenn vielleicht auch Dinge wie die Konzentrationsfähigkeit nachlässt, Müdigkeit, Brain Fog, ja. Dann kann das ganz stark zum Beispiel mit einem Leaky Gut, mit einem Darmproblem zusammenhängen. Dass einfach Stoffe durch die Darmbarriere nicht gut genug abgehalten werden und zum Beispiel ins Gehirn gelangen. Das ist eine Sache, wie ich das erkennen kann. Natürlich sind oft ganz unspezifische Symptome. Das kann auch mit Leberschwäche und vielen anderen zusammenhängen. Viele Menschen spüren ihre Darmprobleme wirklich dort, wo man sie vermuten würde, nämlich wirklich in Form von Verdauungsproblemen. Das reicht von Blähungen, Übelkeit bis unregelmäßigem Stuhlgang, Durchfällen, Obstipation. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen das für normal halten, nur jeden zweiten, dritten Tag aufs Klo gehen zu können.
Also Verstopfung.
Ja, genau. Das sind halt dann alles die Auswirkungen. Und das Problem ist, viele Dinge schleichen sich ein, werden für normal gehalten mit der Zeit, weil das war bei mir schon immer so, das höre ich sehr oft. Und man schaut dann gar nicht mehr genug hin. Ja. Und das sind halt dann aber eigentlich die Dinge, wo das auffällig wird, ja, wo das schon früh, wenn ich immer Blähungen habe oder ab einer gewissen Tageszeit sozusagen den dicken Blähbauch habe und die Hose nicht mehr zukriege, obwohl die Kilos unverändert sind, dann sollte ich auch ganz dringend mal an mein Darmmikrobiom denken.
Und wie gehst du diagnostisch vor?
Naja, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Also natürlich eine genaue Anamnese ist wichtig. Viel erkennt man ja schon aus den Beschreibungen, aus der Symptomatik. Anamnesebogen ist so wichtig, finde ich, weil wie gesagt, vieles schleicht sich ein, wird als normal empfunden und würde gar nicht mehr erwähnt werden. Wenn man aber dann ankreuzen muss, habe ich Blähungen, wie oft habe ich Darmentleerung, Stuhlgang, dann wird's auffällig, ja. Und dann gibt's natürlich verschiedene diagnostische Möglichkeiten über unsere Praxis. Wir arbeiten gerne mit Stuhlanalysen, also genetischen Mikrobiomanalysen. Man kann dann auch verschiedene andere Dinge ansehen, nicht nur das Mikrobiom, sondern Malabsorption, gibt's Verdauungsrückstände, werden gewisse Nahrungsmittel schlecht aufgenommen. Man schaut sich die Neurotransmitter an, die hängen ja auch unmittelbar mit den Darmbakterien zusammen. Also es gibt da sehr viele Aspekte, die man über den Darm durch so genaue Stuhlanalysen sich ansehen kann.
Da kann man im wahrsten Sinne des Wortes dann tief eintauchen.
Absolut, ja.
Gibt es eigentlich einen Konnex zwischen Ballaststoffen und der Darm-Hirn-Achse?
Naja, das ist dasselbe Thema. Wie gesagt, ohne Ballaststoffe kein richtiges Darmmikrobiom, ohne intaktem Darmmikrobiom funktioniert meist die Darmbarriere nicht. Ja, das heißt, es ist dann die Schleimhautbildung nicht im ausreichenden Maß gegeben, der Darm wird zu durchlässig und dann landen schnell mal auch Stoffe im Gehirn. Ja, wir haben ja früher an den Mythos geglaubt, diese sichere Blut-Hirn-Schranke. Ja, mittlerweile weiß man längst, dass Fluoreszenzmarkierungen, also aus Untersuchungen, wo man Stoffe Fluoreszenz markiert hat, dass die nach dem Einnehmen, nach dem Essen in 0,nix im Gehirn auftauchen. Ja, wir haben keine wasserdichte, sage ich mal, Blut-Hirn-Schranke. Ja, da geht vieles durch. Und natürlich auch bei einem sogenannten Leaky Gut, also bei einem Darm, der nicht mehr genug Barrierefunktion erfüllt, wo mehr in den Blutkreislauf kommt, als es sollte, sprich unverdaute Stoffe, große Moleküle wie Milchprotein, wie Gluten, vielleicht auch Toxine. Ja, das alles landet auch im Gehirn. Dessen muss man sich bewusst sein.
Sehr, sehr spannend. Du hast es vorhin schon erwähnt, viele berichten, dass sie durch mehr Ballaststoffe mehr Energie, Sättigung und auch Wohlbefinden erleben. Was passiert denn hier physiologisch im Körper?
Naja, also die Sättigung natürlich ist ein großer Aspekt, ja, weil natürlich die sind, wie gesagt, unverdaulich oder sehr schwer verdaulich. Der Organismus muss sich sehr plagen, vereinfacht ausgedrückt, verbraucht mehr Energie, als er gewinnt. Und natürlich dadurch hält das Sättigungsgefühl länger an. Ein ganz wichtiger Aspekt, den habe ich jetzt auch noch nicht erwähnt, ist, dass wir sprechen davon langsamen Carbs, ja, die Slow Carbs. Das heißt, die in diesen Lebensmitteln enthaltenen Zuckerstärkeanteile werden nur sehr langsam freigesetzt. Aufgrund der Ballaststoffe, wie gesagt, das braucht viel Arbeit, das dauert und wir haben nicht diesen sprunghaften Anstieg des Blutzuckerspiegels wie bei Weißmehl oder bei Zucker. Ja, das heißt, wenn wir Vollkornprodukte essen, es wird das Insulin nicht gespiked, wir haben nicht immer diesen Switch von Fettverbrennung auf Fetteinlagerung und längere Sättigung, also in doppelter Hinsicht für den Stoffwechsel und für das Gewichtsmanagement relevant.
Absolut. Ein besonders spannender Zusammenhang und die Biogener Community kennt den auch schon ein wenig, weil wir einen eigenen Silent Inflammation Coach haben über die Biogener Academy, ist eben der Zusammenhang mit Entzündungen. Welche Rolle spielen denn Ballaststoffe im Kontext mit Silent Inflammation?
Ja, also indirekt wieder über sozusagen die Lebensgrundlage für die wichtigen Bakterien zu bilden. Entzündungshemmende Stoffe, wie zum Beispiel die kurzkettigen Fettsäuren, Butyrat, Acetat, Propionat, die werden von Darmbakterien erzeugt. Die sind ganz, ganz wichtig für die Hemmung von Entzündungen im Darm, aber auch in anderen Geweben. Ja, ich kann einen Reizdarm, ich kann eine Darmentzündung nie beseitigen, wenn nicht auch Ballaststoffe aufgebaut werden. Ja, weil eben dadurch Bakterien angefüttert werden, die genau diese kurzkettigen Fettsäuren erzeugen. Die sind auch übrigens ein ganz, ganz wichtiger Energieträger, auch für die Darmwand selber. Also es ist ja sehr, sehr komplexe Zusammenhänge.
Und sehr ganzheitlich wiederum zu betrachten.
Ja, absolut.
Die Blutzuckerstabilität hast du auch schon ganz kurz skizziert. Mhm. Da würde ich gerne noch näher drauf eingehen, weil es gerade in aller Munde ist und in hohem Interesse. Inwiefern hängt denn die Blutzuckerstabilität mit der Einnahme von Ballaststoffen zusammen und in welcher Taktung sollte man denn die Ballaststoffe idealerweise auch über den Tag verteilt einnehmen?
Ja, also wie gesagt, es geht einfach darum, dass isolierte Stärke, und das ist vielleicht, fange ich da mal von vorne an, warum Ballaststoffe zum Teil auch so ins Hintertreffen geraten sind, ist vielleicht ein bisschen diese Low-Carb-Trend. Und da werden einfach alle Kohlenhydrate, Ballaststoffe gehören ja zu den Kohlenhydraten, in einen Topf geworfen. Ja? Aber man sollte wirklich sehr gut unterscheiden zwischen den isolierten Kohlenhydraten, wie ich vorher angesprochen habe, Stärke und Zucker, und den komplexen, nämlich den unverdaulichen, den Ballaststoffen. Und die sind eben zur Regulation des Zuckerstoffwechsels ganz, ganz wichtig. Ja, so wie vorher gesagt, es ist einfach, geht darum, dass Zucker, Stärke ist für uns lebenswichtig, aber es soll nicht in isolierter Form in unseren Blutkreislauf gelangen, nicht in hohen Konzentrationen in Lebensmitteln enthalten sein. Das ist ein unnatürlicher Zustand. Das haben wir in 7 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte nicht gehabt. Ja, das ist etwas, was wir seit 100, 200 Jahren haben, dass wir isolierten Zucker essen und dass wir vor allem angefangen haben, Weißmehl zu konsumieren. Ja, da fehlt einfach ganz viel. Und wie gesagt, das führt zu Blutzuckerspiegelschwankungen. Der Blutzuckerspiegel schießt in die Höhe. Es wird im Gegenzug Insulin freigesetzt, damit der Blutzuckerspiegel wieder reguliert wird, sprich nach unten reguliert wird. Die Leber muss den überschüssigen Zucker aus dem Blut rausholen. Und was macht sie in vielen Fällen? Der wird eingebunkert, sprich in der Leber selber, in Form von Bauchfett, in Fett umgewandelt. Wir haben ja nur eine sehr begrenzte Speichermöglichkeit für Zucker in Form von Glykogen in unserem Körper. Und den Rest, ja, der wird halt in Fett umgebaut. Ja, das ist auch so ein Aspekt. Daher auch der unmittelbare Zusammenhang, isolierte Stärke, Fettleber. Ja, die kommt nicht oder nicht nur von tierischen Produkten, von gesättigten Fettsäuren, sondern hauptsächlich von übermäßigem Konsum von isolierten Kohlenhydraten.
Und deshalb kommt man beim Leberfasten auch nicht an den Ballaststoffen vorbei?
Nein, absolut nicht. Erstens wegen der Sättigung. Ja, also Fasten ist ja immer besonders im Berufsalltag ein bisschen mit Herausforderungen verbunden. Und da machen die Ballaststoffe sehr viel Sinn. Ja, und dann will man natürlich die Leber entlasten, ja.
Jetzt würde ich mich direkt für einen kleinen Reality-Check durch dich als Expertin zur Verfügung stellen. Ich nehme seit kurzem meine Ballaststoffe schon im Zuge meines Frühstücksdrinks gleich in der Früh zu mir und dann vor Mittagessen auch noch einmal, um auf meine optimale Zufuhr zu kommen. Ja. Wie findest du diese Taktung und die Kombination?
Ja, also da würde ich gerne den Drink hinterfragen. Bei Drinks muss man immer ganz genau schauen, was da gemacht wird, weil da sehr viel Missverständnisse auch passieren mit Smoothies und so weiter. Grundsätzlich, ja, Ballaststoffe bei jeder Nahrungsaufnahme, ja, in Form von Gemüse, in Form von vollwertigen Kohlenhydraten. Ich sage immer Therapieempfehlung 5 Decker, also 50 Gramm Nüsse und Samen pro Tag, ja, gehört einfach als Standard in die Ernährung dazu. Und wenn ich das über den Tag verteilt mache, dann werde ich auch meine gewünschte Aufnahmemenge schaffen, ja. Also so ein Porridge zum Beispiel in der Früh. Ja, da kann ich schon Nüsse hineingeben, da kann ich auch vielleicht ein Ballaststoffpulver reingeben, ein Flohsamenschalenmehl oder ein Präparat, ein hochwertiges. Da kann ich eigentlich in der Früh schon so anreichern, ja. Das ist natürlich dann ein anderes Thema mit der Sättigung, manche brauchen dann noch Protein dazu, das ist total okay. Aber wie gesagt, man kann nur, eines muss man vielleicht da schon dazu sagen, wenn man das nicht gewohnt ist, dann kann es sein, dass man das sehr langsam aufbauen muss, ja. Weil sozusagen diese Ballaststoffe ja auch Bakterien füttern, die vielleicht bei Dysbalancen, also bei Störung der Darmbalance gar nicht vorhanden sind. Das heißt, die kommen dann unzersetzt in unserem Dickdarm an und sorgen dort für Fäulnis und Blähungen. Das heißt aber nicht, Ballaststoffe sind nichts für mich, was ich dann auch manchmal höre. Ich vertrage es nicht. Nein, es ist so, dass ich das langsam aufbauen muss, genauso wie ich mein Mikrobiom unter Umständen erst wieder aufbauen muss. Ja.
Sachte, Step by Step.
Absolut, ja. Da fängt man mit den wirklich verträglichsten Dingen an, wie Flohsamenschalenmehl, Akazienfasernpulver. Das sind Dinge, die gut funktionieren. Porridge funktioniert in der Regel gut. Bei Glutenunverträglichkeit dann ein glutenfreier Hafer. Also wir haben ja da oft so viele Themen, die schon mitspielen, wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien. Da muss man eben wirklich auf diese Aspekte auch alle achten, das gründlich anschauen und dann entsprechend die Ernährung langsam wieder aufbauen.
Ja. Um auf deine Frage von vorhin noch einzugehen, bei meinem Reality-Check, ich mixe es mir in der Früh mit einem Protein-Shake. nehme da unser Colon Balance, unsere Ballaststoffe in Pulverform und gebe dann noch Glutamin und Kreatin mit dazu. Das ist so mein Frühstücksdrink.
Ja, das klingt nach einer sehr schönen Kombination.
Genau, und im Laufe des Vormittags, kurz vor Mittagessen, noch mein Biogena One, auch wiederum mit Ballaststoffen in der Kombination.
Ja, ja.
Gerade an stressigen Tagen, wo ich nicht so ins saubere Essen komme.
Mhm. Ja, also das ist auch wirklich etwas, wo Nahrungsergänzungsmittel unheimlich viel Sinn machen. Ja. So realistisch sollte man schon sein, dass man es, also man könnte viel mit der Ernährung abdecken, aber in manchen Bereichen macht es einfach absolut Sinn. Wenn man zum Beispiel durch einen stressigen Berufsalltag, vielleicht auch mit Kindern, wie auch immer, nicht weiß, gewisse Tage, da funktioniert es einfach nicht. Da komme ich mittags nicht zu meinem Salat und Gemüseportion und so weiter. Ja? Und für manche Menschen macht Sinn, eben die schon Probleme haben, die vielleicht schon Darmprobleme entwickelt haben oder älteren Personen, da weiß man ja auch, dass ab 65 die Diversität des Darmmikrobioms stark zurückgeht. Auch da können solche Präparate extrem sinnvoll sein. Ja. Man muss sich das wirklich immer anschauen, welche Altersgruppe, vielleicht Vorerkrankungen, das macht absolut Sinn.
Genau, und wo stehe ich generell im Leben?
Ja, absolut, ja.
Stichwort Leben. Leider haben viele Menschen im Laufe ihres Lebens mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu kämpfen. Auch da können Ballaststoffe einen großen Einfluss haben, habe ich in meiner Recherche vorab entdeckt. Was sagst du dazu?
Ja, also das ist dieser ganze Formenkreis an Erkrankungen, den wir heute so als metabolisches Syndrom zusammenfassen. Das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, fängt mit dem Bluthochdruck an, das ist die Diabetes, die Fettleber, all das, also die Krankheiten, die heute eigentlich die häufigsten Todesursachen darstellen, die unserer Gesellschaft auch sozioökonomisch am meisten zu schaffen machen, hängen unmittelbar mit einem Mangel an Ballaststoffkonsum zusammen. Weil dann nämlich genau diese Sachen, die wir jetzt eigentlich schon diskutiert haben, nicht passieren würden, wenn wir uns ausreichend versorgen würden. Und ausreichend ist vielleicht eine Frage, wenn es deine Zeit noch erlaubt, die wir vielleicht auch noch
bitte unbedingt
diskutieren sollten.
Ja. Was ist denn ausreichend für die Frau, für den Mann?
Ja, also die Ernährungsgesellschaften in westlichen Industrienationen empfehlen so zwischen 30 und 35 Gramm pro Tag. Als Biologin schaue ich mir natürlich immer gerne die Dinge auch evolutionsgeschichtlich an. Und da finde ich spannend, jeder kennt den Ötzi. Ich glaube, das ist die älteste Mumie, die wir in Europa kennen, wo man den Darminhalt auch gut analysieren konnte. Und das reicht sozusagen bis in die Neuzeit, das liegt ja circa 5000 Jahre zurück. In der Neuzeit sind es vielleicht, kennst du das, die Mumien aus Hallstatt, ja, die Salzmumien. Auch da hat man toll noch Darminhalt analysieren können und außerdem haben ja diese armen Bergleute auch irgendwo ihre Notdurft verrichten müssen. Also man hat auch sehr viel Stuhl in diesen Bergwerken gefunden und das ist eine herrliche Grundlage für die Wissenschaft zu schauen, wie haben denn die Leute früher gegessen? Und das sieht man in den letzten 5000 bis 300 Jahren, weil die letzte Salzmumie, 300 Jahre alt, haben die Menschen eigentlich mindestens 50 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu sich genommen.
Faszinierend.
Ja, ja, also die Ernährung war ganz stark von komplexen Kohlenhydraten, vor allem auch von Hülsenfrüchten dominiert, Bohnen, Linsen. Ja, das sind auch ganz wertvolle Ballaststofflieferanten. Also ja, modernere Studien haben dann irgendwie offenbar zu der Schlussfolgerung geführt, dass wir mit 30 Gramm schon dabei wären. Da kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Ich denke mir, es darf mehr sein. Ja, tatsächlich ist es laut Ernährungsbericht bei Männern, glaube ich, 19 Gramm pro Tag und bei Frauen 18 Gramm. Also wir sind in etwa bei der Hälfte. Das heißt, jeder im Schnitt hat jeder um 50% Mangel. Ja, Das ist ein Thema, ich merke nur immer wieder im Praxisalltag, dass das den Menschen nicht bewusst ist. Das ist ein Thema, das ist absolut nicht sexy, das ist nicht im Trend, darüber zu sprechen. Ja, jeder, es gibt einen Protein-Hype, es gibt Low-Carb-Hypes, aber ich habe nicht wahrgenommen, dass Ballaststoffe so am Radar sind. Ja.
Noch nicht. Ich vermute, das Thema kommt noch.
Ich hoffe sehr. Deswegen trage ich auch so gerne dazu bei.
Christina, gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Ballaststoffzufuhr, in der optimalen?
Nein, da kenne ich keine Daten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus meiner Praxis würde ich jetzt nicht darauf schließen, notwendigerweise.
Und gibt es bestimmte Lebensstile oder Ernährungsformen, die eine erhöhte Ballaststoffzufuhr notwendig machen?
Naja, also das ist eine bewegungsarme Lebensweise, erfordert natürlich noch mehr Ballaststoffe und das kommt wieder dazu. Danke, das war jetzt auch ein guter Reminder. Die Menschen haben früher nicht nur mindestens 50 Gramm pro Tag gegessen, Ballaststoffe, sondern die haben sich auch wahnsinnig viel bewegt. Ja, und bei uns, wir essen heute grundsätzlich ein Drittel oder so davon und bewegen uns um 80% weniger, ja, oder 90%. Also das sind Dinge, da geht die Schere nicht zusammen und deswegen haben wir diese irren Daten. Ja, wir haben bei Männern 67% Übergewicht, bei Frauen sind wir weit über 50. Die Fettleber haben wir angesprochen. Das ist nicht Schuld des Einzelnen. Ja, das ist Lebensstil, das ist sehr viel Nahrungsmittelangebot, Industrieinteressen, das sind die großen Themen eigentlich. Da müsste man ansetzen.
Ja, und die großen Räder können wir auch bei unserer nächsten Generation drehen. Wie wichtig ist denn die Ballaststoffzufuhr bei Kindern und Jugendlichen?
Ja, Darmgesundheit sozusagen beginnt in den ersten 3 Lebensjahren. Wir kommen ja ohne Mikrobiom auf die Welt. Da passiert die erste Besiedelung im Geburtskanal durch die Berührung des Mundes vom Kind mit der Vaginaschleimhaut der Mutter. Und in den ersten 3 Jahren entwickelt sich dann das Mikrobiom. Wenn ich natürlich da schon nicht die richtige Ernährung habe, wenn ich nicht genug Mikroorganismen zuführe, wenn ich nicht genug Ballaststoffe zuführe, dann entwickelt sich das Mikrobiom nicht optimal, ja. Und wie gesagt, nach den ersten 3 Jahren habe ich sozusagen die Grundlage für mein Leben aufgebaut. Also daran sieht man schon, und gerade heute passiert in der Zeit so viel. Da werden Antibiotika verschrieben, da wird alles Mögliche gegessen, was nicht zuträglich ist. Dinge mit Zusatzstoffen, mit Konservierungsmitteln. Konservierungsmittel sind dazu da, Bakterien zu töten. Ja, das machen die natürlich auch mit unseren Darmbakterien. Das ist ganz entscheidend. Und für mich ist einfach erziehungstechnisch, didaktisch so wichtig, diese Vorbildwirkung in der Familie, so wie der Erich Kästner sagt, Kinder muss man nicht erziehen, die machen am alles nach. Das heißt, machen, zu Hause machen. Ja? Ich habe immer wieder von unserem Kinderfacharzt für Psychiatrie kleine Klienten bei mir in der Praxis und dann werden die vorgeführt von Eltern und die mir dann erzählen, na, der will nur Pizza essen und der, also da geht gar nichts außer vielleicht einmal Müsliriegel, Obst sowieso nicht. Und dann frage ich die Eltern, wie sie sich ernähren. Und dann höre ich keine Zeit für Frühstück, keine Zeit für dies, das und jenes. Ja, und dann wird das Kind vorgeführt. Ja, das finde ich immer sehr spannend. Also wie gesagt, die Vorbildwirkung ist wichtig. Es muss zum Selbstverständnis werden. Dann hat dieser junge Mensch für sein ganzes Leben auch einen ganz anderen Zugang zu diesen Dingen. Dann gibt's nicht die Unterscheidung, war, das ist gesund, das kann nicht gut schmecken und solche absolut irreführenden Glaubenssätze, sondern einfach wirklich das gut in der Familie praktizieren. Und natürlich, was wünschenswert wäre, ist, dass Gesundheitskompetenz in den Schulen einfach ein Unterrichtsgegenstand ist. Ja, das wäre eigentlich wirklich wahnsinnig wichtig. Eigentlich ist es immer wieder überraschend, auch für mich, bei meinen Klientinnen, die durchaus informiert zu mir kommen. Mein Klientel sind ja meistens Menschen, die schon einige Wege hinter sich haben, auch ihre Wege, die schon vieles probiert haben, die einigermaßen informiert sind, aber trotzdem so große Mängel in der Gesundheitskompetenz aufzeigen. Und das finde ich einfach auch systemimmanent, dieses Problem. Ja.
Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Welche kindgerechten Lebensmittel würdest du denn unseren zuhörenden Eltern empfehlen?
Ja, das kommt natürlich jetzt aufs Lebensalter an, aber ich würde sagen, wenn ein Kind einmal mit fester Nahrung umgehen kann und dann im Prinzip alles, was gut und gesund ist, ja. Diese 50, wir haben ja heute dieses Tellermodell, das ergänzt die Ernährungspyramide. Ich finde es sehr handlich und sehr gut zum Verinnerlichen. Also 50% Gemüse, in welcher Form auch immer, ja. Ein kleiner Anteil davon, circa ein Fünftel Obst. Dann ist da schon einmal ein toller Grundstein gelegt, ja. Und natürlich bei den Kohlenhydraten komplexe Kohlenhydrate, in Form von Hülsenfrüchten, aber auch Vollkorngetreide, auch Bittergetreide darf man auch ganz essen, ja. Also das Getreide auf Mehl und Nudeln zu reduzieren, finde ich auch eigentlich ziemlich traurig, ja. Es sind ja Gott sei Dank jetzt so Trends wie diese Bowls. Mhm. Das finde ich ja wieder schön, weil da kann ich eigentlich wirklich diesen gesunden Teller realisieren. Da kann ich mir die 50% Gemüse reinpacken, ein bisschen Protein in Form von Huhn, Lachs, Tofu, was auch immer, auch Hülsenfrüchte und dann eben ein vollwertiges Getreide, einfach Quinoa oder Vollkornreis, ja. Das wäre zum Beispiel eine schöne Form und das ist offenbar auch attraktiv, ja.
Gibt auch ganz viele genussvolle Möglichkeiten in Sachen Ballaststoffe.
Absolut, also Essen muss Genuss sein, weil ich halte es sonst nicht für gesund, ja. Wenn man sich zu was zwingen muss, glaube ich nicht, dass das letztendlich einem sehr gut tut.
Absolut. Christine, eine Frage, die unserer Biogener Community immer sehr interessiert ist. Wie integrierst du persönlich Ballaststoff in deinen Alltag?
Ja, also meine jetzige Situation ist, dass ich mein Büro im Haus habe, nur die Praxis ist extern. Das heißt, ich arbeite sehr viel von zu Hause und habe da den Luxus, ich kann fast jeden Tag das umsetzen, so wie ich es mir vorstelle. Das heißt, es gibt in der Früh Porridge, es gibt dazu vielleicht eine Avocado. Ich bin aber eher der Proteintyp, also ich werde vom Porridge nicht satt. Ich habe dann 1-2 Stunden später Hunger. Das heißt, ich muss dann noch Protein dazu essen. Kann sein, dass man oder ich mir Topfen direkt in den Porridge hineingebe. Ich kann ab und zu Käse, ein Ei öfter mal, ein bisschen Lachs, vielleicht Buttenschinken, aber dann bitte aus Bioproduktion. Ja, das ist so mein Start in den Tag. Und dann habe ich eigentlich 5-6 Stunden keinen Hunger. Und das ist schon einmal eine gute Sache, weil die Zwischenmahlzeiten ein großes Problem für den Stoffwechsel und auch für das Gewichtsmanagement sind. Ich bin doch schon in einem Alter, wo das sehr, sehr relevant wird. Ja, und dann gibt's mittags Gemüse, Salat, Protein, eben in der Menge, wie ich es mir halt wünsche, ernährungsphysiologisch, und am Abend fast nichts. Mhm. Ja. Natürlich funktioniert es nicht immer und ich bin auch ein Genussmensch. Das heißt, ich gehe auch in Restaurants und dahinter frage ich dann nicht jedes Lebensmittel, sondern wenn die Zusammensetzung passt, der Geschmack passt, dann wird das genauso zelebriert. Ja.
Aber eine gute Balance und immer dann, wenn es geht, sehr gezielt.
Das ist mein Credo eigentlich auch für mich persönlich und das versuche ich auch weiterzugeben. Das sozusagen die Einflusssphäre, die man hat, ja, zu nutzen. Weil wir wollen alle auf Urlaub fahren, wir wollen, wie gesagt, einmal ausgehen, wir wollen auch Freunde besuchen, wo vielleicht nicht dieselben Prinzipien herrschen, dass Fleisch nur aus Bioproduktion ist. Ja, dann ist man da auch gut dabei. Aber ich glaube, wenn die Basis passt, dann ist das schon die halbe Miete.
Danke fürs transparente Mitnehmen in deinem persönlichen Alltag. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Die erste ist, welche Mythen oder auch Fehlannahmen rund um Ballaststoffe begegnen dir immer wieder und möchtest du heute gerne auf?
Ja, also Mythen bei Ballaststoffen. Eben, das eine haben wir vorher angesprochen, ist so ein bisschen die Verträglichkeit, ja, dass man davon ausgeht, dass es Menschen gibt, die einfach Ballaststoffe nicht vertragen, ja. Wie gesagt, meine Ansicht ist, dass das immer mit einer Dysbalance im Darm zusammenhängt. Wenn ich nicht die notwendigen Bakterien habe, die Dinge zu verstoffwechseln, ja, dann machen sie mir Verdauungsprobleme, das ist absolut korrekt. Aber da haben wir vorher gesprochen, dann muss man das langsam aufbauen, vielleicht wirklich mit einem Pulver, nur aus Flohsamenschalenmehl und dann kann man ruhig auch auf sukzessive komplexere Präparate zum Beispiel einführen, die helfen, die Darmflora wieder aufzubauen. Auch eine Fokusyllaktose kann helfen, die Säuerungsflora aufzubauen. Ja. Und dann natürlich kann ich schon wirklich in größere Dosen gehen, kann ich meine Ernährung sukzessive umstellen. Und ja, vielleicht auch ganz, ganz wichtig bei dem Thema ist immer fein vermahlen. Ja, Ballaststoffe bei Vollkorngetreide, also es ist ja so ein bisschen auch oft fake, das Ding, Lebensmittel so zu gestalten, dass sie gesund wirken. Ja, das heißt, es kommt Brot daher mit ganzen Getreidekörnern drinnen. Nie im Leben haben die Menschen sowas gegessen, ja, nicht vor tausenden Jahren, weil wir wissen, dass wir das nicht verdauen können. Ja, und das können wir heute umso weniger. Das heißt, immer dazu sagen, wenn ich zu einem guten Bäcker gehe, wenn ich irgendwo hingehe, wo es Bio-Lebensmittel gibt, dann bitte fragen, ja, und sagen, das muss fein vermahlen sein. Es können Samenkörner drin sein, sprich ein Sesamen, Sonnenblumenkerne oder solche Dinge, aber keine ganzen Getreidekörner und keine groben Schalenanteile, weil das in Wirklichkeit niemand gut verträgt. Ja? Beim einen wird es halt mehr auffällig, beim anderen weniger, aber für niemand ist das wirklich geschickt, ja.
Sehr wertvoll.
Ja.
Hättest du noch ein, zwei Abschlusstipps für unsere Community in Sachen Ballaststoffzufuhr, die sie sich heute mitnehmen dürfen?
Also wirklich nicht zu rasch aufgeben. Wenn du jetzt versuchst, das zu ändern und mehr Ballaststoffe zu integrieren, dann bitte langsam, mit Geduld. Ja? Mal anfangen, wie gesagt, mit Akazienfasermehl. Und wenn es nicht gleich geht, dann einfach bei einer Messerspitze bleiben, ja? Ich habe Klienten, da dauert es ein halbes Jahr, bis wir wirklich ein komplexes Ballaststoffpräparat in der empfohlenen Dosierung verwenden können. Das muss man einfach langsam aufbauen. Und außerdem genug trinken dazu. Das ist auch ein wichtiges Thema, sonst wird der sozusagen verdauungsfördernde Effekt zum blockierenden Effekt, weil diese Dinge, besonders Flohsamen, Schalenpulver, extrem viel Wasser ziehen, ja. Also das ist dann ganz besonders wichtig, dass ich nämlich nicht untertags verteilt, sondern dass ich wirklich, wenn ich in der Früh in den Porridge das reingebe, dass ich dann unmittelbar dazu danach ein Viertel, halben Liter zum Beispiel Flüssigkeit, Tee, Wasser zu mir nehme.
Auch ganz wichtig. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank an dich, liebe Christine, für deine super fundierten und gleichzeitig auch sehr greifbaren alltäglichen Einblicke in die Welt der Ballaststoffe.
Sehr gerne. Es freut mich sehr, wenn ich da ein bisschen was vermitteln konnte.
Mit all dem, was ich heute von dir gelernt habe, sind Ballaststoffe eindeutig der nächste kommende Trend.
Ich hoffe sehr, ja.
Liebe Community, wenn ihr heute eine Sache mitnehmt, dann vielleicht diese. Achtet bewusst auf eure Ballaststoffzufuhr. Euer Darm, euer Mikrobiom und eure langfristige Gesundheit werden euch Danke sagen. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, voller Energie und neugierig.